Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Der Sommermonat August ist ein Urlaubsmonat. Das gilt auch für die Deutschen, die diese Zeit dafür nutzen, um die Geburtsorte ihrer Vorfahren in ihren ehemaligen Siedlungsgebieten im rumänischen Banat und Siebenbürgen oder auch in Ungarn zu besuchen bzw. vor Ort Unterstützungsprojekte durchzuführen. Herzlich willkommen aus dem Regionalstudio des rumänischen Rundfunks in Temesvar. Begrüßt Sie Adi Adelean zur August-Ausgabe unseres Funkmagazins. Hier die Themen. Maria Radna erstrahlt im neuen Glanz. Der katholische Wallfahrtsort der Banater wurde infolge der umfangreichen Restaurierungsarbeiten neu gesegnet. Oberschwaben aus Deutschland helfen Roma-Kindern in Nordwestrumänien. Der Verein Bukihaus setzt sich für eine bessere Zukunft der armen Kinder in einem kleinen Dorf bei Satmar ein. Gegen den Abriss von Kirchenburgen. Ein Nachkommen der Siebenbürger Sachsen aus Österreich rettet die evangelische Kirche im Mirescher Felldorf vor dem Einsturz. Die Banater Schwaben aus Deutschland machen Urlaub in der alten Heimat und feiern ihre Dorffeste, so in Nitzgedorf, Sanktana, Pankota, Varjas, Bilet und Buzjas. Auch die Ungarn-Deutschen bereiten sich auf ihr Donauschwabenfest in Surgetin vor. Gäste aus Österreich sind angesagt. Und die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen, FUEV, bezieht eine Präsenz im Bundeshaus in Berlin. Leiterin des neuen Büros ist eine Ungarn-Deutsche. Das sind unsere August-Themen. Hören Sie mit. Der Monat August begann mit einem besonderen Highlight. Zum Tag der diesjährigen deutschen Wallfahrt nach Maria Radna wurde am 2. August das neu renovierte katholische Kirchen- und Klosterensemble bei Lipa in Westrumänien neu gesegnet. Die große Wallfahrtskirche erwies sich erneut als zu klein für die tausenden Pilger und hunderten Würdenträger aus dem In- und Ausland, die den Weg zur Banater Basilika am Maroschufer gefunden haben. Maria Radna erstrahlt im neuen Glanz. Seit 2012 wurden am Gebäudekomplex der katholischen Marienwallfahrtskirche und des ehemaligen Franziskanerklosters Restaurierungsarbeiten im Wert von mehr als 10 Millionen Euro durchgeführt. Mehr als die Hälfte des Geldes kommt von der Europäischen Union, der Rest von der Regierung Rumäniens und von der katholischen Diözese Temeswar, aber auch aus Spenden von Gläubigen. Die Arbeiten sollen am 1. Dezember dieses Jahres beendet werden, doch zum Tag der deutschen Wallfahrt am 2. August beschloss die Diözese, das bisher Geleistete zu segnen. Andreas Reinholz ist Pfarrer in Maria Radna.
Es sind wichtige Schritte getan worden bisher, vor allem die Statik, die wurde jetzt in Ordnung gebracht. Die Außen- und Innenrenovierung des Klosters und auch die Außenrenovierung der Kirche sind großteils abgeschlossen. Die Arbeit natürlich ist noch nicht ganz fertig. Wir haben noch einiges hier zu tun. Es wird noch einige Monate dauern, aber heute wird richtig gefeiert.
Maria Radna gehört zu den meistbesuchten Wallfahrtsorten Südosteuropas. Die Wallfahrt entstand um das Gnadenbild Maria vom Berg Karmel, das 1668 aus Norditalien hierher gebracht wurde und nach einem Brand infolge der Türkenzüge als einziges Stück der alten Kirche unverzehrt geblieben ist. Die heutige Wallfahrtskirche wurde zwischen 1756 und 1781 in barocker Art erbaut. Der große Silberrahmen über dem Hochaltar, in dem das Gnadenbild verehrt wird, ist das Werk des Wiener Goldschmieds Josef Moser und stammt aus den Jahren 1769-1771. Papst Johannes Paul II. Erhob die Wallfahrtskirche 1992 zur Basilika Minor. 2003 zogen sich die Franziskaner Mönche zurück und übergaben das Kirchenkomplex der Temeswarer Diözese.
Das Herz der Diözese ist hier. Radna ist für uns, aber auch für die benachbarten Diözese und Bistümer ein Zentrum des geistlichen Lebens,
sagt der Temeswarer Bischof Martin Roos.
Das sieht man auch bei der Anwesenheit der verschiedenen Bischöfe aus dem Land, aus Rumänien, aus Ungarn, aus Serbien, aus Kroatien. Das ist ein Zentrum für das gesamte südosteuropäische Gebiet. Und deswegen ist Radna tatsächlich für uns ein entscheidendes und wichtiges Zentrum.
Zur Segnung der Renovierungsarbeiten in Maria Radna hat Papst Franziskus den emeritierten Erzbischof von Köln, Joachim Kardinal Meissner, als seinen außerordentlichen Gesandten delegiert.
Ich muss sagen, es hat mich sehr bewegt. Ich dachte, bin ich denn hier in Bayern oder bin ich in Österreich? Aber ich bin hier in Ihrem schönen Land und sehe eine so großartige Barockbasilika. Das hat mich schon sehr bewegt. Ich habe mich sofort wie zu Hause gefühlt. Sage ich, hier würde ich auch leben und sterben wollen.
Kardinal Meissner überbrachte nach Radna die Botschaft des Papstes Franziskus.
Der Papst sagt, Maria öffnet den Menschen die Tür zu Gott hin. Und das ist die größte Wohltat, die einem Menschen geschenkt werden kann, wenn er Gott findet. Und dann, wenn er dabei erkennt, dass nicht er Gott ist, sondern dass er Mensch sein kann, dass er nicht alles machen muss, dass Gott Herr Himmels und der Erde ist und nicht der Mensch. Und der Mensch kann sich mit dem begnügen, wozu er befähigt ist.
Die musikalische Umrahmung des Hochamtes sicherten die Kapelle und der Chor der Temeswarer Kathedrale unter der Leitung von Professor Dr. Walter Kindl. Es erklang Mozarts Krönungsmesse. Dazu begleitete an der Orgel der Banader Musikwissenschaftler aus München Dr. Franz Metz kirchliche Lieder wie dieses Ave Maria von Franz Limmer.
Maria Radna ist für unsere Landsleute, ob hier im Banat oder irgendwo auf der Welt, das geistliche Zentrum. Weil wir ja fast 40 Jahre keine Domkirche, keinen Bischof hatten, war Maria Radna immer der Punkt, an dem sich die Banater Schwaben getroffen haben. Und wir dürfen nicht vergessen, nachdem 1946 bis 1949 die ersten oder letzten Russlandverschleppten nach Hause gekommen sind, viele dieser Deportierten gingen nicht zuerst nach Hause, sondern kamen nach Maria Radna zuerst, um dort sich zu bedanken, Gott zu loben und so weiter, dass es ihnen gelungen ist, noch die Heimat ein einziges Mal zu sehen. Und Maria Radna, wie gesagt, ist für uns ein sehr wichtiger Ort.
Das ehemalige Klostergebäude beherbergt nun ein groß angelegtes Museum, Bischof Martin Roos.
Das Museum ist ziemlich breit angelegt. Und zwar, es beginnt mit dem Leben des heiligen Franziskus, die Gründung der verschiedenen Ordensgemeinschaften, dann die Rolle der Franziskaner hier im Südosten Europas. Weiterhin wird dargestellt das Wirken der Franziskaner in Lipa, in Radna, dann natürlich die Entwicklung und Entstehung der Kirche, der Basilika, dann der Wallfahrt und schließlich das Kloster und das Leben hier in Radna im Laufe der drei Jahrhunderte, die sie hier gewirkt haben und einiges tatsächlich auch geschaffen haben, was kulturell und für die gesamte Gegend und für alle von Bedeutung ist.
Wir haben ja noch mehrere Objektive,
fügt Ortspfarrer Andreas Reinholz hinzu.
Der erste ist jetzt erreicht mit dem Museum, dann kommen noch die zwei Konferenzräume hinzu, die fast fertig sind. Außerdem wird es eine Bibliothek hier geben, eine franziskanische Bibliothek. Dann gibt es ein Infocenter. Es gibt also einiges, was dann sicher sehenswert ist für alle Besucher. Ein Teil der Bilder, die hier gespendet wurden im Laufe der letzten 170 Jahre, die sind auch schon ausgestellt. Also heute kann man auch die besichtigen. Und das ist auch ein Punkt, worauf viele Leute sich jetzt schon freuen.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Vom westrumänischen Banat ziehen wir nun weiter nach Norden Richtung Satmar, um dort ein Hilfsprojekt kennenzulernen. Sie sind bettelarm, fließendes Wasser zu Hause ist ebenso Mangelware wie ausreichend Essen und menschenwürdige Schlafmöglichkeiten. Die Rede ist von den Roma-Kindern in Rumänien. Dass ein Teil von ihnen dennoch regelmäßige Mahlzeiten bekommt und zudem lesen und schreiben lernt, liegt am Engagement mehrerer ehrenamtlichen Initiativen aus dem Ausland. Der Verein Bukihaus e.V. aus dem deutschen Bad Saulgau engagiert sich seit 7 Jahren in einem kleinen Dorf im Nordwesten des Landes. Das Ziel, eine bessere Zukunft für die Kinder dort. Der bundesdeutsche Journalist Thomas Wagner hat die rührseligen Oberschwaben bei ihrer Arbeit beobachtet, vor Ort in Cîdreag.
Ja, wir gehen jetzt in Romaslam in Cîdreag.
Zu Fuß unterwegs im rumänischen Cîdreag, Stefan Zell aus Bad Salgau zeigt auf die Gebäude am Wegesrand. Halb verfallene Bruchbuden, zum Teil ohne Türen und Fenster, vor denen sich mal Müllberge, mal Kartoffelhaufen stapeln.
Vivi! Hallo!
Hallo!
Heini, eine junge Frau, Anfang 20, winkt stumm mit einer Handbewegung herein. Um sie herum ihre Kinder, 2, 3 und 5 Jahre alt. Mit einem Ausdruck des Schreckens deutet Heidi Haller, die zweite Helferin aus Bad Salgau, auf das, was mal ein Fenster war in Heinis Haus.
Ihr Mann hat die Scheibe eingeschlagen.
Er schlägt sie, sie kommt immer wieder mit einem blauen Auge, total zugeschwollen.
Alles Katastrophe, alles geht.
Gleich nebenan nicht minder schlimme Zustände. Renata, eine junge Frau, hält ihren kleinen Sohn Katalin auf dem Arm. Renata ist eines von 12 Kindern einer Roma-Familie aus Cîdreag, wurde mit 15 zum ersten Mal schwanger. Sie spricht ein wenig Deutsch, weil sie als einer der ganz wenigen im Ort bereits in Deutschland war.
In Trier, arbeite, putzen.
Einige im Dorf wissen es besser. Renata habe, munkelt man, in einer Table-Dance-Bar als Striptease-Tänzerin gearbeitet. Und jetzt, sagt Renata, müsse sie wieder weg, Geld verdienen. Und die Kinder bleiben zurück.
Und alle Kinder bleiben zu Hause. Und meine Schwester, diese kleine Roxy, genau arbeiten. Nur was machen alle Kinder hier? Alles muss essen, aber essen viel.
So ist das Leben in Cîdreag. Im Nordwesten Rumäniens, nur einen Steinwurf von der Grenze zur Ukraine entfernt. Doch es gibt dort noch ein anderes Leben, das im sogenannten Boogie-Haus, das der gleichnamige Hilfsverein aus Bad Salgau vor 8 Jahren eingerichtet hat. Seien es nun die Kinder aus dem Roma-Slum oder die aus den besser gestellten Familien im Dorf, gemeinsam singen sie zusammen und gemeinsam lernen sie zusammen. Manchmal sogar ein paar Bröckchen Deutsch.
Gut, danke, und dir auch gut.
Das Boogie-Haus ist eine Erfindung aus Oberschwaben, genauer gesagt eine Erfindung eines gleichnamigen Vereins aus Bad Salgau. An der Spitze stehen Heidi Haller und Stefan Zell, die fast ihren ganzen Urlaub im Boogie-Haus verbringen und den Kindern das vermitteln, was sie so nirgendwo sonst bekommen: nahrhaftes Essen und Bildung.
Boogie ist eine Brücke zwischen dem Roma-Slum und der örtlichen Schule. Das erste ist, die Kinder sprechen Romanes. Die Kinder verstehen nichts, wenn sie in die Schule gehen. Es gibt keine Sprachförderung hier. Die wissen nicht, was ein Stift ist. Viele Familien kennen die Zeit nicht. Ja, wenn sie nicht wissen, was 7:30 Schulbeginn ist, dann kommen die Kinder halt nicht 7:30, sondern die kommen 9, 10.
Es fehlt mit anderen Worten an grundlegendem Wissen, um das Leben zu meistern. Und genau hier will die Initiative aus Bad Salgau ansetzen, erklärt Stefan Zell.
Und Boogie federt genau diese Defizite ab. Bei Boogie gibt es morgens ein Frühstück. Viele Kinder bekommen kein Frühstück. Das heißt, ein Kind, das hungrig ist, kann auch nicht lernen. Wir machen Sprachförderung hier. Das sind grundlegende Dinge. Sie bekommen hier eine Tagesstruktur. Wir unterstützen sie medizinisch.
Hinzu kommt ein weiterer wichtiger Punkt. Gerhard Blom aus Erbach bei Ulm hilft schon seit Jahren in dem Bad Salgauer Verein mit, fährt immer wieder nach Cîdreag.
Die Kinder haben zu Hause jetzt hier keine Nestwärme. Ich nenne es die Nestwärme, wo wir kennen. Ja? Und sie merken aber, wenn sie ins Boogie-Haus kommen, da ist die Nestwärme da. Diese ganze Roma-Familien gehen ja teilweise 10 bis 12 Kinder. Ja, und ihr habt dann nicht so viel Zeit für jedes einzelne Kind.
Ich heiße Sergio David.
Wo wohnst du?
Ich komme aus Cîdreag.
Spaß haben am Lernen. Das ist, weiß Stefan Zell aus Bad Salgau, der Baustein für eine bessere Zukunft. Und das motiviert ihn auch weiterhin, regelmäßig nach Cîdreag zu fahren. Über 1300 Kilometer von Bad Salgau entfernt.
Die Kinder, die sind so dumm oder so intelligent wie die Kinder in Deutschland und Oberschwaben auch. Und das Wichtigste ist, dass sie auf ein richtiges Gleis und auf den richtigen Weg kommen. Und das motiviert uns auch weiterzumachen.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Vom nordwestrumänischen Satmarer Land ziehen wir nun weiter östlich nach Siebenbürgen. Georg Fritsch lebt im österreichischen Wels und ist ein Nachkommen der Siebenbürger Sachsen. Seine Eltern haben ihre Heimat in Feldorf im Kreis Mierisch 1944 verlassen müssen. Als er erfuhr, dass die evangelische Kirche aus dem Dorf seiner Eltern wegen Einsturzgefahr abgerissen werden soll, entschloss er sich zu handeln. Er traf auf Gleichgesinnte wie die Mitglieder des Arkus-Vereins aus Neumarkt und so starteten sie gemeinsam das Feldorfer Phoenix-Projekt. Viel freiwillige Arbeit und Spenden waren für ein Voranschreiten der Arbeiter notwendig, denn in der Zukunft soll in Feldorf ein Restaurierungszentrum entstehen. Christina Molnar von Radio Neumarkt besuchte Feldorf und erfuhr von Georg Fritsch, wie das Phoenix-Projekt anfing.
Es war eigentlich leider ein trauriger Anfang, und zwar 2009 ist mein Vater verstorben. Aufgrund dessen wollte ich einfach wissen, wo unsere Wurzeln liegen. Und ich war zwar als Kind 1974 das erste Mal hier und es hat mich irrsinnig geprägt, die ganze Landschaft, die Leute. Es waren ja hier auch noch Siebenbürger Sachsen, die mit uns verwandt waren, die dann spät in die 70er, 80er Jahre ausgereist sind nach dem Ceausescu-Regime, und dann war eben niemand mehr hier und darum gab es auch keinen Grund mehr, dass meine Eltern dann jemals noch hierher kommen sollten nach Feldorf. Beziehungsweise hat die Oma damals sogar gesagt, hätten wir es doch so belassen, wie wir 1944 mit unseren Augen noch gesehen haben. Also sie waren eher etwas traurig. Für mich war es einfach der Anlass zu versuchen, nochmal herzufahren. Bin dann mit meinem Taufpaten hierher gefahren, 2011. Und 2011 habe ich diesen schlechten Zustand gesehen von dieser Schule. Und dann war das traurige Anblick, dass eben das Dach undicht war. Es war kein Putz mehr an der Wand. So lange ist das Wasser schon hereingekommen. Es waren Löcher im Boden. Es waren ganze Zimmer eingestürzt, weil eben der Boden aufgeweicht war. Es war katastrophal. Und auch teilweise die Fensterscheiben nur versetzt, dass eben der Wind sozusagen in zwei verschiedenen Richtungen reinbläst ins Klassenzimmer. Es war so traurig, dieser Anblick, dass ich mir gedacht habe, es muss irgendwas geschehen. Es muss irgendwas passieren. Daraufhin habe ich eben dann auch geschrieben der Gemeinde nach Balaschea und ich habe geschrieben dem Bezirkskonsistorium in Jesburg, verschiedene Stiftungen und Ämter, und immer wieder wurde ich vertröstet, die Spendengelder sind schon eingesetzt worden, auch wenn es geheißen hat, es gibt einen Notfonds für solche Sachen, speziell für Dächer. Den gab es eben leider nicht, weil er irgendwie verplant war. Ja, und so mussten wir einfach handeln und sagen, müssen wir was anders machen. Daraufhin haben wir eben Spenden gesammelt, beziehungsweise hatten wir dann das Glück, dass die Gemeinde Balaschea, eben der Bürgermeister, sich bereit erklärt hat, aufgrund dass ja die Kinder noch erinnern sind, etwas zu tun. Und im Herbst 2011 sogar haben wir es dann noch geschafft, dass zum ersten Mal seit Jahren das Dach dann zumindest wieder dicht war. Ja, und die Kinder hatten eigentlich zum ersten Mal 2011 im Herbst wieder ein trockenes Klassenzimmer. Und ich habe eine Homepage angefangen, um mehr das Ganze publik zu machen. Viele sagen, es ist ein Fass ohne Boden. Das streite ich auch nicht ab. Es ist ein Fass ohne Boden. Aber umso schlimmer, die Kirche sollte ja eigentlich abgerissen werden. Der Bescheid war ja schon da. Trotzdem verstehe ich es nicht, weil es ist doch ein Baudenkmal A, das heißt historisch wertvoll, und steht eigentlich unter Denkmalschutz. Warum man dann die Möglichkeit hat, dieses Gebäude abzutragen, war mir unerklärlich. Und andererseits wollte ich eigentlich den Kirchturm als Wahrzeichen für die Feldorfer Siebenbürger Sachsen erhalten. Ja, und jetzt ist es nicht der Kirchturm, sondern die komplette Anlage. Die komplette Anlage wurde ja seit letztes Jahr von uns gepachtet. Das heißt, mit der Kooperation vom Arkus-Verein und meiner Wenigkeit haben wir das jetzt sozusagen auf 50 Jahre gepachtet. Das bleibt jetzt bei uns. Und wir versuchen dafür halt Instandhaltungsmaßnahmen zu setzen, Sicherungsmaßnahmen zu machen und das Ganze als Lehrwerkstätte aufzubauen. Das heißt, Studenten für Restauration und Archäologie oder verschiedene andere Handwerksberufe sind irrsinnig gerne eingeladen, hier nach Feldorf zu kommen, weil sie hier einfach eine Möglichkeit vorfinden, die zwar momentan einen wahnsinnig traurigen Anblick gibt, aber andererseits die Möglichkeit, wie als wenn man einen Patienten auf einem OP-Tisch hat und man öffnet ihn und sieht eigentlich alles. Und so sieht man auch in Feldorf eigentlich alles, das heißt, die verschiedensten Zeitepochen liegen eigentlich offen, zwar in einem ruinösen Zustand, doch geben sie wiederum die Möglichkeit, dort aus der Geschichte zu lernen, beziehungsweise die alte Handwerkskunst zu erlernen, um eben auch für andere Kirchenburgen wiederum ein Signal zu setzen und zu sagen, ich kann dort mit Kalk die Wand bewerfen oder nichts mit Beton zum Beispiel zu machen oder die historischen Dachziegel verwenden, was ganz wichtig ist. Einfach wieder zurück zum Ursprung, so wie es unsere Ahnen eigentlich gemacht haben. Es geht zwar nicht alles von heute auf morgen, aber man lernt nie aus. Und das ist einfach ganz wichtig, dass da in der Richtung man eine Welle losschlägt. Und das habe ich ja auch mit dem Feldorfer Phoenix-Projekt. Und das war eigentlich auch der Grund dafür, wo ich gesagt habe, jetzt zieh's durch. Es ist nicht einfach, von Österreich aus das Ganze zu machen, zu organisieren. Ich bin der Promoter, der dahinter steht, der halt dann sozusagen die Spenden sammelt, Vorträge hält über das Projekt, massiv auf Facebook ist zum Beispiel mit eben der Feldorfer Seite oder auf siebenbürgen.de. Aber es ist einfach schön, eine Welle ausgelöst haben, auch andere damit zu motivieren. Also es sollte eigentlich alles immer Schritt für Schritt funktionieren.
Seit 2011 kommen Sie regelmäßig zurück nach Feldorf und mit dieser Politik der kleinen Schritte wird hier immer noch was ausgebessert, ja. Noch was gemacht. Was ist dieses Jahr passiert, denke ich, ein wichtiger Schritt?
Dieses Jahr war für mich ein kleiner Traum ist in Erfüllung gegangen. Das heißt, die Torpastei, wenn man sich jetzt die Torpastei ansieht, dann muss man sich ja vorstellen, Feldorf war wie in einem Dornröschenschlaf. Also komplett verwünschen und zu. Und dann kam eben jetzt der Prinz mit dem Schwert und die Hecke ist gelüftet. Es war einfach so, dass die in Kärnten stattgefunden hat und was eben heuer passiert ist, und das ist ganz wichtig, dass die Renaissance-Malerei, die wir jetzt in den Jahren da unter dem Team vom Markusverein freigelegt haben, dass die eben jetzt gesichert wurde, dass die konserviert wurde, erhalten wurde und rekonstruiert wurde. Das heißt, wenn wir heute vor der Torpastei in Feldorf stehen, dann sehen wir eigentlich das Bild, wie die Anlage ausgesehen hat im Jahre 1655. Und auch das Dach, wenn man sich ansieht, ist ja mit historischen Ziegeln gedeckt. Es wurden die alten Balken drinnen wiederverwendet. Wir haben sogar die Speckhaken wieder gefunden. Die haben wir auch wieder in den Turm integriert. Und irgendwann, wenn jetzt die Möglichkeit besteht, wollen wir ja im Turm selbst ein kleines Museum einrichten. Einfach nur ein kleines Erinnerungsmuseum mit ein paar Stücken. Ja, und der nächste Schritt ist, dass wir jetzt einen Kostenvoranschlag gemacht haben für die Schule. Aufgrund, dass die Schuldach eben undicht war, ist ein Teil des Kellergewölbes eingestürzt. Das war früher der Weinkeller vom Pfarrer. Oberhalb von diesem Weinkeller soll irgendwann mal ein Bad und WC entstehen. Das ist der nächste Schritt, den wir vorhaben. Jetzt haben wir mal einen Kostenvoranschlag gemacht. Das war der Architekt Klaus Biertler hier, der das jetzt aufgenommen hat. Das heißt, die Schule müsste unbedingt eben neue Dachrinnen bekommen, neue Fensterscheiben, damit sie eben einigermaßen mal dicht ist. Das Dach ist erledigt, das haben wir übernommen. Das läuft ganz gut. Ja, und das dann wiederum Step by Step.
Eine ganz besondere Sache ist, dass die meisten, die hier mitmachen und mithelfen, eigentlich Freiwillige sind und sie dafür nicht bezahlt werden. Richtig. Ich habe vorher erfahren, dass das sogar zu Problemen geführt hat, weil das Arbeitsamt das nicht glauben will, dass jemand herkommt und freiwillig arbeitet.
Ja. Sagen wir so, wenn sich Freunde treffen und gemeinsam helfen, irgendwas aufzurichten oder eine Garage zu bauen oder was auch immer, dann ist das für uns ganz normal. Also da kommt jetzt keiner und sagt, hey, das dürft ihr nicht machen. Umso schlimmer war es für mich, dass wir eine Anzeige bekommen haben, eben wegen Schwarzarbeit, weil uns partout nicht abgenommen wird, dass diese Leute, die jetzt hier sind, ehrenamtlich arbeiten. Das heißt wirklich freiwillig, ohne Bezahlung. Es geht aber nur so. Wir haben nicht die finanziellen Mittel, eben die Leute zu bezahlen, beziehungsweise sind wir auch abhängig davon, von Spendengeldern. Eben von Spendengeldern, von Unterstützungen. Und es ist umso trauriger, wenn eben dann der Vater Staat sagt, du, das nehmen wir euch nicht ab. Das ist jetzt Schwarzarbeit, ihr macht das illegal und. Es ist traurig, aber wir hoffen, der Prozess eigentlich jetzt ist jetzt so gut wie durch. Das ist eigentlich erledigt. Die Leute arbeiten trotzdem weiterhin ehrenamtlich hier. Und das ist ganz gut und ganz wichtig.
Warum ist dieses Projekt so wichtig für Sie? Sie selbst sind ja nicht in Feldorf geboren, sondern schon in Österreich, wohin Ihre Eltern und Großeltern geflüchtet sind.
Richtig. Ich wollte einfach mit dem ganzen Projekt ein Zeichen setzen, eine Erinnerung setzen an unsere Geschichte von damals, die Geschichte des Siebenbürger Sachsen auch in Feldorf, und wollte es einfach nicht aufgeben. Viele haben gesagt, na, warum machst du das? Was hat das für einen Sinn? Und wir sind ja nicht mehr hier und das bringt ja alles nichts mehr. Genau das wollte ich aber nicht hören, sondern ich wollte einfach denen eine Chance geben, die vielleicht nach mir kommen oder jetzt einfach auch hinter mir. Andererseits hoffe ich auch, dass es andere gibt, die auch sagen, woher komme ich, woher stammen meine Eltern, meine Großeltern, wo haben sie gelebt? Ja, und was habe ich davon, wenn die dann nach Siebenbürgen kommen und irgendwann einmal dann dastehen und dann stehen sie vor einem Steinhaufen und da steht ein Erinnerungsschild und da steht dann drauf, hier stand einst die Kirchenburg von Feldorf und das war's. Und das wollte ich eben nicht. Und so bin ich ein Verfechter, die Anlage so weit und so gut wie möglich noch irgendwie zu erhalten. Wer es nach mir macht, keine Ahnung. Solange ich kann, bin ich dafür bereit.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Für ihre ehemaligen Heimatdörfer setzen sich auch die Banater Schwaben aus Deutschland ein. Immer mehr Gemeindemitglieder, die aus dem Banat ausgewandert sind, kehren in den Urlaubsmonaten zurück und feiern ihre traditionellen Feste daheim so wie früher. Und auch wenn fast nichts mehr so ist wie damals, kommen schöne Erinnerungen hoch und man feiert gemeinsam mit ehemaligen Nachbarn und Freunden. Gleich zwei banatwäbische Ortschaften haben der Weltnobelpreisträger gegeben. Hertha Müller aus Nitzgedorf und Stefan Hell aus St. Anna. Beide Ortschaften feierten Anfang August ihre Dorffeste. Zunächst besuchen wir Nitzgedorf. Vor 30 Jahren, als die Ortschaft das 200-jährige Jubiläum feiern sollte, stand die deutsche Mehrheitsbevölkerung auf gepackten Koffern, um dem kommunistischen Regime Rumäniens zu entkommen. 25 Jahre nach der Wende kehrten in diesem Sommer die ehemaligen Nitzgedorfer zurück, um das Fest ihrer Kirche in der alten Heimat noch einmal zu feiern. Die Vorsitzende der Heimatortgemeinschaft aus Deutschland, Hella Gerber, gemeinsam mit ihrem Ehemann Franz Gerber, zogen sogar die Nitzgedorfer Kehrweihtracht an.
Heute haben wir uns gedacht, machen wir mal Kirchweih, wie es früher war, in Tracht. Wir können es ja noch und wir haben ja noch die Trachten von vor vielen Jahren. In Nitzgedorf gab es 4 Trachten, es gab 4 Tage Kirchweih. Sonntags hat man eine blaue, das ist die Sonntagstracht. Montags war man in einem grünen Rock und ein weißes Halstuch. Und Dienstag gab es ein rosaroter Rock mit einer schwarzen Schürze. Und die Nachkirchweih wurde den nachfolgenden Sonntag gefeiert. Da hatte man ein weißer Plissé-Rock mit einem schönen Kaschmirtuch in grün. Wir haben uns dann Gedanken gemacht über das Programm und dachten, was war so in den 230 Jahren? Es war ja auch die Kirchweih, die hat ja immer eine ganz große Rolle gespielt. Hier in den Dörfern war es ja das größte Fest, dafür hat man sich auch vorbereitet.
Und vorbereitet hat man sich darauf auch diesmal, auch wenn die Gegebenheiten nun mal anders sind als vor 30 Jahren. Zum Vortänzerpaar gesellten sich weitere 29 Trachtenpaare der deutschen Jugendtanzgruppen aus Temeswar, Busiasch und Varjasch.
Wir wollen euch alle ganz herzlich zu unserem Kirchweihfest anlässlich der 230-Jahresfeier Nitzgedorf einladen.
Als Einladung zum Fest erhielten die Ehrengäste mit Rosmarinzweigen beschmückten Äpfel. Die jetzigen Bewohner von Nitzgedorf sind vorwiegend rumänisch-orthodox. Daher ging der Trachtenzug in Begleitung der Banatschwäbischen Blaskapelle aus Augsburg vom Rathaus als erstes zur rumänischen Kirche, wo die Gäste von den orthodoxen Pfarrern der Gemeinde empfangen wurden. Von der rumänisch-orthodoxen Kirche ging es dann zur katholischen Kirche weiter. Den Gottesdienst zelebrierte Ortspfarrer Szilárd Vodila aus Buziasz nebst Vertretern der Temeswarer Diözese.
Mit großer Freude begrüße ich Sie ganz herzlich und heiße Sie willkommen in unserer Kirche zu Nitzgedorf.
Nach dem Gottesdienst wurde vor der Kirche eine Gedenktafel enthüllt und gesegnet. Darauf werden 3 Mitglieder der Familie des Temeswarer Altbischofs Sebastian Kräuter verewigt, die alle aus Nitzgedorf stammen. Das Programm ging im Hof des Kulturhauses weiter. Nach dem Aufmarsch der Trachtenpaare wurden die Kehrweihsprüche gesprochen und die Ehrentänze getanzt.
Das war's im Großen und im Ganzen. An Kerwein soll man auch tanzen. Ich lade euch ein, brecht einen Strauß, weil morgen früh ist alles aus. Und wann wir auseinandergehen, noch sollen wir aufs Wiedersehen. Doch eins, das wird's wohl immer gehen, das Nitzgedorf bleibt in unserem Sinn. Hoch die Kerwein, hoch die Gäste, hoch die Musik, ich glaube, sie sind vorhanden. Hoch die Kerwein.
Vor dem Kulturheim konnten die Gäste kegeln und zwar nach Nitzgedorfer Art. Zu gewinnen gab es einen Schafsbock. Verlost wurden traditionsgemäß Tuch und Hut. Die Gewinner wurden mit Blasmusik nach Hause begleitet.
Man ist sich in St. Anna der deutschen Traditionen wohl bewusst, pflegt Trachten und Brauch und das besonders zum Kirchweihfest. Entsprechend war auch die 147. Kirchweih in St. Anna dem festen Ablauf eines solchen Jahrestages verbunden geblieben. 9 Uhr morgens Aufmarsch vom Vortänzerpaar zum Pfarrer und dann in die Kirche, wo Monsignor Andreas Straub die Festmesse hielt.
Mutter Anna hat uns hier wieder zusammengeführt als Gottesfamilie und Gäste von nah und fern wollen sich jetzt einstimmen auf die Begegnung mit dem Herrn.
Sebastian Hell, der heurige Vortänzer und Geldherr, trug ein besonders bewegendes, für diesen Anlass verfasstes Gedicht vor, in dem auf die Geschichte und die Gegenwart der St. Annaer hingewiesen wurde.
Mit Freude und Stolz blicken wir auf recht viele Ereignisse zurück, die unsere Gemeinschaft und jeden Einzelnen von uns erfüllen mit Glück. Die Sehnsucht hat uns immer wieder an ferne Ufer getrieben. Und kehren wir zu unseren Wurzeln zurück, so fragen wir, was ist geblieben? Was bringen wir mit? Was bleibt in unseren Herzen festgeschrieben? Was stillt unsere Sehnsucht? Wie geht es den Lieben?
Mit Tanz und Blasmusik ging das Fest weiter. Die Musik zum Tanz und Aufmarsch spielte die St. Annaer Blasmusik, geleitet von Sepp Wunderlich. Und es gab nicht wenig zu tun. Bereits am Vorabend wurde mit Musik eingeladen, am Morgen der Marsch zur Kirche, dann das Tanzen vor dem Gottesdienst, dann das Tanzen nach dem Gottesdienst, dann wieder am Nachmittag Marschmusik zum Lambertsteiner Kulturheim. Und dort, wo halt der Kirchweihbaum stand, wollte man natürlich auch noch das Tanzbein schwingen. Besonders belustigend waren auch die traditionell gehaltenen Kirchweihsprüche. Auf einem Fass neben dem Baum, an dem Hut und Tuch hingen und der Strauß fest eingekerbt war, wurde gerufen, während die Kirchweihburschen um den Baum herumtanzten.
Vor Freit kommen zum Hopfen und Springen, wenn er Herr so herrlich unser Blechmusik klingen. 2 Jahre hintereinander, das muss man erwähnen. Mal ehrlich, was sagt er? Man kennt sich doch wenig. Und uns, Musikanten, das müsst ihr auch wissen. Wenn der alle Jahr kommt, wird er vom Hund nicht mehr bissen. Musik!
Das gefällt mir die Jugend hier. Wir bauen die Zukunft auf und aus aber auch.
So HOG-Vorsitzender Josef Lutz.
Und wenn ich schaue, wie viele rumänische Kinder in deutsche Kindergarten gehen, eben um mehr Sprachen zu kennen im neuen Europa, um eher sich verständlich zu machen auf weiter und breiter Flur, freut es mich, das aufzubauen und weiter zu unterstützen.
Der große Strauß ging heuer an Tanja Boldisch. Sie wird nebst Eugen Rogojan im nächsten Jahr das Vortänzerpaar stellen. Martin Reinholz ist Vorsitzender des Deutschen Ortsforums in St. Anna und ist über den Verlauf der Dinge ganz froh.
Es ist halt nicht mehr so, dass nur noch Angehörige der deutschen Minderheit mitmachen. Es sind, ich sage jetzt mal, eine Vielzahl an Nationalitäten, hauptsächlich die Rumänen. Es sind hauptsächlich Kinder, die die deutsche Schule besuchen, aber nicht nur. Es kommen immer wieder Trachtenträger aus Deutschland. Wir haben auch heuer der erste Geldherr, der Sebastian Hell, der kommt aus Heilbronn. Und auch die Tatsache, dass wir jetzt Teilnehmer aus anderen Ortschaften bzw. aus Deutschland teilnehmen lassen, das ist mittlerweile selbstverständlich.
Astrid Weiß war Anfang August beim Kirchweihfest in St. Anna. Wenige Kilometer weiter weg liegt Pankota. Die Ortschaft bildet den nördlichsten Punkt der Temeswarer Diözese. Die römisch-katholische Ortskirche wurde vor 209 Jahren dem Fest Mariä Himmelfahrt geweiht. Seither feiert man in Pankota mit einigen Unterbrechungen zwar das Kirchweihfest nach banatschwäbischer Tradition. Von den einst 800 Seelen der deutschen Gemeinschaft leben zurzeit in Pankota nur noch 20 Familien mit deutschem Hintergrund. Eine davon ist die des Bürgermeisters Josef Retter.
Kirchweih ist immer Kirchweih. Wenn Sie hören diese Musik, wie schön dass sie klingt, nur dein Herz weiß, was das bedeutet. Bis heuer haben wir mit eigener Kraft gehalten das Kirchweihfest. Leider, die Deutschen werden immer weniger und in diesem Jahr hat die Primarie geholfen. Und wenn kein deutscher Bürgermeister mehr wird in Pankota, ich weiß nicht, wie das weitergeht.
Das Kirchweihfest wird in Pangota seit eh und je gefeiert, auch wenn es im Laufe der Geschichte einige Unterbrechungen gab, so während der Russlanddeportation oder gegen Ende des kommunistischen Regimes. Für diese Pausen wurde auch eine Tradition eingeführt. Wenn der Kirchweihstrauß in einem Jahr nicht durch Versteigerung erworben wird, kommt er in die Kirche und das Fest wird 7 Jahre lang nicht mehr gefeiert. So war es 1986, als die Deutschen mit gepackten Koffern auf ihre Ausreise aus dem kommunistischen Lager warteten. Georg Borbély nahm den Strauß 1993 wieder heraus. Im Jahr 2000 bildete er wieder das erste Kirchweihpaar mit seiner jetzigen Ehefrau Simona. In diesem Jahr bilden seine Kinder Gerhard Nikolas und Ingrid Maria das erste Paar. Es ist eine Ehre für uns, am Kirchweihfest in Pankota teilzunehmen und die Traditionen unserer Ahnen weiterzugeben, sagen die beiden. Wir haben auch zu unserer Zeit teilgenommen, fügt die Mutter hinzu. Es war im Jahr 2000 und wir wurden dann auch in der traditionellen deutschen Tracht getraut. Jetzt ist es eine Freude für uns, als Eltern mitzumachen. Wir treffen Freunde, Verwandte. Es ist schön und wir hoffen, dass das Fest auch im nächsten Jahr organisiert wird. Ein deutsches Ortsforum gibt es in Pankota als Organisation nicht mehr, da es keine zahlenden Mitglieder mehr gibt. Beibehalten wurde aber eine Struktur als Initiativgruppe für die Veranstaltung des Kirchweihfestes. Mitglied dieser Gruppe ist Yvonne Seifert.
Sehr viel Arbeit und sehr viele Nerven heutzutage. Und naja, aber am Ende ist alles okay und wir freuen uns, dass es jedes Jahr seit 1993 jetzt wieder Kirchweih stattfindet. 5 Paare haben wir Deutsche, Katholiken und die anderen sind rumänische Paare. Naja, aber hoffentlich, dass die Tradition weitergeht. Wir hoffen es. Und naja, jedes Jahr freuen wir uns. Über Kirchweih.
Beim Haus des ersten Paars in der ehemaligen Deutschen Gasse traf sich die Kirchweihjugend. Von hier aus marschierten die Paare zur katholischen Kirche. Für Rhythmus und gute Stimmung sorgte die Großberger Blaskapelle. Nach dem Gottesdienst zogen die Kirchweihpaare in den Pfarrhof und tanzten 3 Ehrentänze. In Begleitung der Marschmusik ging es dann durch die Straßen der Stadt zurück zum Haus des ersten Paars. Eben hier traf sich die Kirchweihjugend auch am Nachmittag und marschierte wieder ins Stadtzentrum. Im städtischen Park war schon der Kirchweihbaum aufgestellt. Darunter wurde getanzt, die Vortänzer sprachen die Kirchweihsprüche, die Trachtenpaare verlosten Lammhut und Tuch und versteigert wurde der bunt geschmückte Rosmarinstrauß. Das Fest wurde vom ersten Regenwetter dieses Sommers kurz unterbrochen, doch die Kirchweihjugend ließ sich nicht verscheuchen und die Feier ging weiter. Es gab am Ende auch einen Gewinner des Kirchweihstraußes, sodass das Fest auch im nächsten Jahr stattfinden wird. Robert Krieb wird das Kirchweihfest zum 210. Jahrestag der Kirchenweihe in Pankota organisieren. Und zur Seite wird ihm erneut die kleine, aber feine und zusammenhaltende deutsche Gemeinschaft stehen. Ein weiteres Kirchweihfest wurde in der Temescher Ortschaft Variasz gefeiert, die 3. Neuauflage, nachdem das Fest von den Dorfjugendlichen wieder ins Leben gerufen wurde. Die Gemeinde wird nächstes Jahr 230 Jahre alt und dann wird wieder hoch gefeiert. 250 Jahre seit ihrer Gründung feiert die Temescher Gemeinde Bielet am letzten Augustwochenende und das Fest seiner katholischen Kirche feiert am letzten Augustsonntag der Temescher Mineralwasserkurort Buziaz. Auch die Ungarn-Deutschen bereiten sich auf ein besonderes Fest vor. Eine neue Auflage des Donauschwabenfestes steht am 1. September Samstag an. Der Verein der Branauer Deutschen Selbstverwaltungen lädt dazu nach Surgetin ein. Im Programm der Trachtenumzug mit Kranzniederlegung am Denkmal der Opfer der Vertreibung, die Branauer Stimmungsparade sowie Auftritte der Ungarn-Deutschen Gruppe Unterrock aus 5 Kirchen und der österreichischen Band Junge Paldauer. Der Eintritt ist bis 20 Uhr frei, danach kostet er 2000 Forint, das sind etwa 6,50 Euro.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Und damit verbleiben wir bei den Ungarndeutschen. Die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen, FUEV, bezieht ab diesem Monat eine Präsenz im Bundeshaus in Berlin. Wie die FUEV und das Büro des Beauftragten am 4. August bekannt gaben, wird eine Koordinationsstelle für die Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten eingerichtet. Mit der Leitung des Büros wurde Eva Pinzesch beauftragt. Die aus Schomberg in der Braunau stammende junge Frau war früher aktives Mitglied der Gemeinschaft junger Ungarndeutschen und hat auch beim FUEV mitgearbeitet. Ein Interview mit ihr führte Christian Erdey.
Wie würden Sie diese neue Arbeitsstelle, diese Aufgabe bezeichnen? Ist es eine große Ehre oder ist es eine riesengroße Herausforderung?
Ich würde die neue Koordinierungsstelle in Berlin eigentlich mit beiden Titeln sozusagen benennen. Es ist eine riesengroße Herausforderung, bedeutet auch viel Arbeit, aber ich finde, das ist eine sehr große Hilfe und Unterstützung für die deutsche Minderheit.
Worin besteht eigentlich Ihre Aufgabe? So eine zentrale Stelle für die deutsche Minderheiten in Europa gab es ja noch nicht.
Das ist das erste Mal, dass die deutsche Minderheiten, die sich unter dem Dach der FUEV vereinigen sozusagen, die heißen auch AGDM, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten, das erste Mal eine Stelle oder ein Büro in Berlin bekommen. Das Ziel ist mit dieser Stelle und dieser Arbeit, die zukünftige Vernetzung und den Austausch unter den Minderheiten der AGDM zu unterstützen, dafür für eine bessere, abgestimmte und effiziente Minderheitenarbeit beizutragen, aber auch die politische Präsenz und die Sichtbarkeit der Minderheitenanliegen in Berlin zu erhöhen. Hier würde ich natürlich auch noch erwähnen, dass die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium des Innern, dann mit den Abgeordneten des Bundestages, aber auch andere Institutionen und Organisationen sehr wichtig ist, wie zum Beispiel das Minderheitensekretariat der vier autochthonen nationalen Minderheiten in Deutschland, hat auch ihr Büro in Berlin, auch im Bundeshaus. Und da freue ich mich auch schon für eine gute Zusammenarbeit.
Sie haben ja bereits für die FUEV vorher gearbeitet, aber das ist wirklich viel Arbeit. Es gibt, glaube ich, 27 deutschsprachige Minderheiten in Europa. Sie haben gesagt, Sie müssen auch Kontakt mit dem Bundesministerium des Inneren halten. Worin besteht eigentlich Ihre Arbeit? Was genau müssen Sie da koordinieren und machen?
Ich habe für die FUEV gearbeitet. Ich arbeite auch weiterhin für die FUEV, weil die Koordinierungsstelle der AGDM bleibt auch im Weiteren bei der FUEV. Das heißt, dadurch bekommt auch die FUEV eine Präsenz in Berlin und dadurch kann man auch für die FUEV, nicht nur für die deutschen Minderheiten, in erster Linie natürlich für die deutschen Minderheiten, aber auch für die Minderheiten allgemein in Europa einen Meilenstein ablegen. Die Arbeit in erster Linie besteht darin, dieses Büro aufzubauen, die Strategie der AGDM weiter auszuarbeiten und zu gucken, wo können wir Lobbyarbeit machen? Was sind die Organe, Institutionen, die wir ansprechen können? Wo können wir eine größere Präsenz für die deutsche Minderheit in erster Linie erreichen? Aber ich finde auch, was sehr, sehr wichtig ist, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der AGDM zu stärken, um zu gucken, was sind die Probleme, welche Organisationen, welche Minderheiten, welche Probleme die haben. Da denke ich an die Bildung, an die kulturelle Arbeit, an die Förderung der deutschen Sprache. Wo können wir dazu beitragen, dass die Kultur und Identität in die Zukunft auch weiter gestärkt werden kann?
Wann würden Sie in der Zukunft Ihre Arbeit als erfolgreich bezeichnen? Haben Sie sich Ziele gesetzt?
Natürlich hat man Ziele. Manchmal sind das so interne Ziele oder Ziele für die Person, individuelle Ziele. Aber in erster Linie würde ich sagen, wir beginnen mit der Arbeit jetzt Ende August beim Tag der offenen Tür in Berlin, wo die AGDM das erste Mal die Möglichkeit bekommt, sich zu präsentieren. Dann bereiten wir uns vor auf die AGDM-Tagung in Berlin im November. Das ist sozusagen der erste große Schritt, wo wir uns präsentieren und wo wir auch die Leute, die Mitarbeiter, die Haushaltsberichterstatter erreichen, wo wir unsere Strategie und Konzept darlegen können. Also ich würde mal sagen, der erste Meilenstein ist bis November, Ende Dezember. Und wir hoffen, wenn wir jetzt gute Arbeit leisten, dass dann auch alle davon überzeugt sind, dass die deutschen Minderheiten eine Koordinierungsstelle benötigen, um ihre Arbeit effizienter zu machen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt einen Plan für drei Jahre habe. Ich würde sagen, wir müssen gute Arbeit leisten. Genau. Und schön alles aufeinander aufbauen, damit man auch das erreicht, was man erreichen möchte.
schöne Aussichten. Wir wünschen der neuen Büroleiterin in Berlin viel Erfolg und mit diesen positiven Gedanken endet auch die August-Ausgabe unseres Funkmagazins. Durch das Programm führte sie Adi Ardelern aus dem Tvesfarer Studio. In einem Monat sind wir wieder für Sie da mit aktuellen Beiträgen der deutschen Minderheiten aus Rumänien und Ungarn. Haben Sie bis dahin einen schönen Spätsommer.